Die Presse.
Was in Ungarn passiert, war es wirklich eine legale, friedliche Revolution. Wir wissen nichts über seine konkrete Steuerpolitik. Wir wissen nichts über seine konkrete Gesundheitspolitik. Also wir wissen, wer das Gesundheitswesen als Minister betreuen soll, aber ob er Richtung mehr Privatversicherung gehen will oder zurück zu mehr staatlicher Versicherung, das ist immer noch nicht ganz klar. Also jetzt wird es sicherlich nicht mehr ausreichen, wenn also Peter Modjau, sich in diesem Wahlkampfmodus bleibt. Er ist immer noch in diesem Modus. Also wie er im staatlichen Rundfunk aufgetreten war, wie er jetzt alle Menschen auffordert, sie sollen sofort zurücktreten. Der hat den Fidesz-Politikerinnen schon den Weg ins Gefängnis nahegelegt oder vorgeschlagen. Das ist immer noch Wahlkampfmodus. Irgendwann muss er dann umschalten und dann zeigen, wie er wirklich regiert und welche Richtung. Also einige wollen Siegerjustiz, das muss man schon sagen. Es ist wirklich eine Stimmung in Ungarn. Also gestern gab es zum Beispiel ein Interview mit einem Historiker, der die jetzige Situation mit Deutschland nach 1945 verglichen hat. Also fast wie Nürnberger Prozesse sollten jetzt abgehalten werden gegen Fidesz-Propagandisten, Oligarchen. Also es stimmt, es gibt eine wahnsinnig große Frust und eine gewisse Rache in bestimmten Kreisen der Gesellschaft. 16 Jahre lang wurden wirklich sehr viele Menschen drangsaliert. Viele haben ihre Geschäfte verloren, einen Job verloren. Mussten das Land verlassen und sie wollen jetzt wirklich, dass viele vor Gericht gestellt werden und ins Gefängnis gehen müssen.
Ungarn ist 10 Tage nach der Wahl am 12. April immer noch in einer Ausnahmesituation. Denn Viktor Orban hat krachend verloren und Peter Modjau hat mit Tisza eine Zweidrittelmehrheit geholt. Die große Frage, die sich nun viele stellen, wie baut man eigentlich einen Staat um, der 16 Jahre lang nach den Regeln eines einzigen Machtzentrums funktioniert hat? Bei uns zu Gast ist deshalb wieder einer der besten Ungarn-Erklärer der Gegenwart, Peter Techer, der ist Jurist und Historiker und arbeitet für das Institut für den Donauraum und Mitteleuropa in Wien. Das ist, was wichtig ist. Ich bin Anna Wallner, seit 20 Jahren Journalistin bei der Presse und eine der Hosts dieses Nachrichtenpodcasts. Bevor es losgeht, aber ein Satz in eigener Sache. Wir wollen gerne mehr von Ihnen wissen. Gefällt Ihnen unsere Arbeit? Haben Sie Fragen an uns oder die Redaktion der Presse? Und welche Gäste sollen wir in den Podcast einladen? Schreiben Sie uns an podcast@diepresse.com oder hinterlassen Sie einen Kommentar in Ihrem liebsten Podcast-Catcher. Danke dafür. Nun aber zu unserem heutigen Gast. Hallo, lieber Peter Techert, schön, dass du wieder da bist.
Danke sehr für die Einladung.
Ja, die Frage, die sich jetzt ja viele stellen, ist, wie baut man ein System um, das 16 Jahre an der Macht war und das doch viele Expertinnen und Experten als illiberal eingestuft haben, ohne dabei selbst illiberal zu werden. Das heißt, zuallererst würde mich mal interessieren, Peter Modjau legt ein ordentliches Tempo vor seit dem Wahlsonntag. Ist das Tempo aus deiner Perspektive genau richtig oder ist es zu schnell, zu langsam?
Einerseits muss man sagen, dass es wirklich eine sehr interessante Paradoxie ist, was jetzt wir in Ungarn beobachten, weil wir wirklich ein illiberales System oder Peter Modjau ein illiberales System abbauen muss. Aber er hat die dazu notwendige Mehrheit im Parlament. Also das heißt, er kann alles nach den Spielregeln des Orbán-Systems machen. Vor den Wahlen gab es immer wieder Befürchtungen, vielleicht Orbán würde das Wahlergebnis nicht anerkennen oder Peter Modjau gewinnt nicht mit einer Zweidrittelmehrheit und muss er irgendwie da revolutionär vorgehen. Jetzt kann er wirklich alles auf einem ganz legalen Weg abbauen. Und ja, wie du gesagt hast, er macht das wahnsinnig schnell. Also er hatte dieses Tempo schon auch im Wahlkampf. Also er ist seit 2 Jahren befindet sich praktisch in einem Wahlkampfmodus. Und der bleibt eigentlich immer noch in diesem Wahlkampfmodus. Der hat schon am ersten Tag nach den Wahlen zum Beispiel den Staatspräsidenten aufgefordert, dass er zurücktreten solle. Auch hat er später auch alle anderen Führungspersönlichkeiten von wichtigen staatlichen Institutionen ebenso aufgefordert, dass sie bis 31. Mai zurücktreten müssten. Natürlich, wenn sie das nicht machen, dann hat Peter Modjau mit der Zweidrittelmehrheit die Möglichkeit, diese Menschen abzusetzen. Aber es ist wirklich fast wie eine legale Revolution in Ungarn, was wirklich an sich schon ein sehr interessantes Phänomen ist.
Auf diese Einzelheiten gehen wir jetzt dann noch in der weiteren Folge ein. Bevor wir das sozusagen einzeln abarbeiten, wie man denn eigentlich einen Staat umbaut oder aufräumt, würde mich noch interessieren, was würdest du sagen, wer fürchtet sich jetzt wirklich vor diesem Machtwechsel, der ja nicht mehr nur eine mögliche Blaupause in der Zukunft ist, sondern der jetzt da ist. Also jetzt passiert er. Wer muss sich jetzt fürchten? Wer fürchtet sich wirklich in Ungarn?
Also es ist nicht unbedingt Viktor Orbán. Also wir werden sicherlich auch über seinen Schicksal auch noch reden, was mit ihm passieren kann. Aber ich würde schon sagen, es gibt sehr viele Menschen, die von diesem System gelebt haben, in diesem System. Also in Ungarn gab es sehr viele, sagen wir so, Forschungsinstitute, auch das bekannte Matthias Corvinus-Kollegium, Danube-Institut und so weiter. Dort gibt es schon Informationen, dass die Menschen wirklich fürchten, dass sie ihren Job verlieren werden. Dasselbe gilt auch für den staatlichen Medien. Peter Modja war auch schon dort und hat denen ganz eindeutig ins Gesicht gesagt, also es ist besser, wenn sie jetzt nach neuen Arbeitsstellen suchen. Also diese zweite Ebene muss ganz eindeutig fürchten. Warum? Sie werden sicherlich entlassen und Fidesz wird nicht auch die wirtschaftliche, die finanzielle Ressourcen haben, all diese Menschen bei anderen Formaten, bei anderen Institutionen aufzunehmen. Also die ganz oberste Elite der Fidesz kann irgendwie überleben. Natürlich wird es sicherlich auch zu strafrechtlichen Prozessen gegen die kommen. Also das hat auch Modja angekündigt, dass er wegen Korruption und so weiter viele Menschen doch hinters Gittern sehen will. Aber diese zweite Ebene muss jetzt wirklich ganz existenziell Angst haben, dass sie einfach ohne Job da sein werden, weil all diese staatlichen Ressourcen, von denen sie bis jetzt gelebt haben, werden wegfallen.
Es sei denn, sie biedern sich an und können glaubhaft darlegen, dass sie jetzt auch für das neue System oder die neue Regierung Modja von Gebrauch sind und sozusagen ihre Orbán-Sympathien ablegen, oder? Das wäre ja wahrscheinlich eine Alternative zum, also quasi dieses sich ducken oder bücken oder Kniefall oder was auch immer man dann.
Und das würde sehr gut auch zur ungarischen Geschichte gehören. Das war immer so, also nach dem Nationalsozialismus gab es keine Nazis mehr in Ungarn. Also es gab auch das Witz in Ungarn, dass nach dem Zweiten Weltkrieg gab es viel mehr Partisanen als während dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn. Und das können wir natürlich jetzt auch beobachten. Es gibt jetzt auch Fidesz-Politikerinnen, die sogar sagen, ja, wir waren immer gegen das System, wir waren immer gegen die Angstmacherei, wir haben immer gewusst, dass es nicht so weitergehen kann. Ich denke, Peter Modja ist schon radikal, wenn er wirklich einen Systemwechsel verspricht. Also er wird nicht alle Menschen akzeptieren, also eben die brutalsten Propagandisten und auch das Führungspersonal bei den staatlichen Institutionen müssen sicherlich gehen. Natürlich, das Portier wird nicht rausgeschmissen und auch Modja braucht sehr viele Menschen. Also wenn er eben alles austauschen will und einen Systemwechsel einführen will, dann braucht er viele Menschen. Dann braucht er das Ministerium einfach auszufüllen und dafür braucht er wirklich das da schon gewesene Personal. Aber das Führungspersonal schon bei der zweiten Ebene, besonders Journalistinnen, die mitgemacht haben, Propagandistinnen, die werden sicherlich gehen.
Spannend ist ja dabei auch die Rezeption dieses Gewinns oder Sieges von Modja, weil man ja beobachten kann, jetzt seit 10 Tagen Europas Linke vor allem jubelt oder überhaupt ganz Europa atmet hörbar auf. Aber man hat dann auch den Eindruck, zumindest in den ersten Tagen, dass ein bisschen übersehen wurde oder gern vergessen wurde, dass Modja ja sehr wohl auch ein Konservativer ist, noch dazu aus dem Fidesz-Apparat kommt. Wenn man so will, ist es also kein Sieg links gegen rechts, sondern eigentlich rechts gegen rechts und dabei anhänglich ein Saubermann-Image gegen ein Korruptionssystem aufbrechen. Jetzt würde ich gern von dir wissen, wie du das beobachtet hast, der ja das alles weiß und auch hier bei uns im Podcast ja auch schon gesagt hat, diese Rezeption dieses Wahlergebnisses in den vergangenen 10 Tagen.
Also ich war schon auch am Wahlabend in Budapest, ich habe da auch natürlich abgestimmt und es war wirklich wie ein Volksfest in Budapest, das muss man schon sagen. Und eben dieser Enthusiasmus ist nicht nur in den westlichen Medien da, sondern auch in den Oppositionsmedien, auch bei den Menschen da. Ich bin immer ein bisschen skeptisch gegenüber jedem Enthusiasmus, vielleicht das ist mein Charakter.
Und der Beruf vielleicht auch.
Genau. Also eben, einerseits, wir wissen nicht, was für ein System jetzt eingeführt werden soll. Es ist ganz gut, dass Peter Modja mit 2/3 Mehrheit gewinnen konnte. Jetzt kann er wirklich das System sicherlich abbauen und ich bin sicher, dass er wirklich das System abbauen will. Also er wird nicht das System weiterführen. Es geht nicht um ein Theater. Er hat selbst eigentlich Interesse daran, das System auszutauschen. Ansonsten könnte er überhaupt nicht regieren. Also als ein Machtmensch, oder kann man sagen, in gewisser Hinsicht als ein Populist, hat er doch Interesse daran, jetzt das System abzuändern. In welche Richtung ist, das ist schon eine andere Frage. Und da meine ich auch, wie du auch gesagt hast, dass vielleicht die westlichen Medien, gerade die Linken und Liberalen, vielleicht schon zu früh sich gefreut haben. Also Peter Modja kommt aus Fidesz, gehört zur Europäischen Volkspartei. Ich würde sogar sagen, eher zum rechten Flügel der Europäischen Volkspartei. Er ist sehr skeptisch gegenüber der Migration. Er will die Migration komplett weiterhin eigentlich ablehnen, wie Viktor Orban das bisher gemacht hat. Er ist auch sehr skeptisch gegenüber einem ukrainischen Beitritt in die EU. Und auch in einigen anderen Punkten, auch innerhalb von Ungarn, ist er eher konservativ. Oder bei seiner ersten internationalen Pressekonferenz hat er gesagt, er ist gegen eine weitere Föderalisierung der Europäischen Union. Er meint, dass weiterhin die Nationalstaatlichkeit die Grundlage bilden soll, was ja natürlich auch eine legitime Meinung ist, aber sicherlich nicht die Meinung, die vielleicht linke oder liberale Politikerinnen sich hören wollen. Also ist ganz klar, politisch, inhaltlich steht er eher rechts der Mitte. Man wird sich schon zeigen, was für Minister er ausgewählt hat, ob er dort auch sich eindeutig festlegen will oder versuchen wird, diese ganz heterogene Koalition, die sich hinter ihm versammelt hat, irgendwie zusammenzuhalten. Weil das gehört auch zur Geschichte, dass die ungarische liberale und linke Wählerschaft für ihn gestimmt hat. Mhm. Also sie erwarten nicht nur einen Systemwechsel, sondern auch eine ideologische Wende. Ich denke, Magyar wird das nicht sofort liefern. Und er ist wirklich bereit, auch den Nationalismus zu bedienen. Zum Beispiel am 9. Mai, als das Parlament zusammenkommen wird, werden die Abgeordneten von den Heiligen Ungarischen Krone das Eid ablegen. Magyar hat praktisch diese Initiative der rechtsextremen Mihaszank-Bewegung akzeptiert. Sie haben das vorgeworfen oder vorgeschlagen als Idee und Magyar
macht
hat
das jetzt
gesagt, genau, am 9. Mai.
Also Orban hat das nicht gemacht bisher.
Bei Orban nicht. Also wenn wir dann, ich will das nicht natürlich so übertreiben, aber zum letzten Mal, als vor einem Krone das Eid abgelegt war, war unter die Nazi-Herrschaft in Ungarn. Natürlich, also ich will keine solche Parallele ziehen, aber das zeigt, Magyar ist bereit, sehr viele Zugeständnisse an die nationalistische, konservative Wählerschaft zu machen. Ich denke, sein Gedanke ist dahinter, dass er die Fidesz-Partei, besonders die Fidesz-Partei, zerstören will, weil er langfristig eher den rechten, rechtskonservativen Spektrum der ungarischen Politik besetzen will.
Okay, das ist genau der Eindruck, den ich auch habe, dass sozusagen noch gar nicht klar ist, wo die Reise genau hingeht. Was aber eben schon auffällt, du hast es selbst schon gesagt, in den vergangenen 10 Tagen sind ein paar sehr spannende Dinge schon passiert oder hat er gesagt, was er alles tun will. Wir wissen beide oder wir wissen auch alle, was gehört zum Umbau eines solchen Staatssystems dazu. Das ist einerseits also natürlich Verwaltung und Justiz, aber auch natürlich die Regierung und die Medien. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit den Letzteren beginnen, weil das besonders spannend ist, weil es natürlich auch dort besonders plakativ ist.
Und wir sind bei einer Zeitung.
Noch dazu sind wir heute hier auch bei einem Medium. Klar ist, dass Ungarn gerade die vergangenen 16 Jahre als Staat galt, in dem Medien massiv eingeschränkt wurden. Wer kritisch war, wurde entweder finanziell ausgehungert oder überhaupt übergangen. Und schon 2010 hat die Regierung ein Gesetz beschlossen, das es den Behörden erlaubt hat, Medien zu kontrollieren und zu bestrafen. Jetzt war eben zu beobachten, dass Magyar da ganz schnell vorgehen möchte. Aber zuerst würde ich noch, bevor wir da genau eingehen, nur kurz mal für die Hörerinnen und Hörer darlegen, wie denn dieses öffentlich-rechtliche System eigentlich aussieht. Denn es ist ja so, dass seit 2015 eigentlich die drei Hauptsender, ich glaube MT1 und MT2 kann man so sagen, mit einem Duna-TV zusammen und, glaube ich, auch der Nachrichtenagentur zusammengelegt wurden zu Duna Media. Das heißt, das ist jetzt eigentlich nur mal ein Sender. Wie genau hat das in den vergangenen Jahren ausgesehen im realen Medienleben? Was konnte man schauen? Wie viele Sender gab es?
Also was das Mediensystem anbetrifft, ich würde schon sagen, es gibt drei Bereiche. Eines ist diese sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien, die in Ungarn wirklich eher Propagandamedien waren. Und wie du auch sehr gut dargelegt hast, also Rundfunk, Fernsehsender, Nachrichtenagentur, die wurden alle zusammengelegt. Am Ende, das ist diese MTVA, die jetzt existiert und da werden wirklich sehr eindeutig vorgeschrieben, was für Nachrichten gesendet werden können. Es gibt Informationen darüber, dass sie ständig auch mit den jeweiligen Ministerien abgesprochen haben, was für Narrativ eigentlich vermittelt werden sollte. Also sogar innerhalb von diesem MTVA gibt es keine Autonomie. Es wurde ganz eindeutig vorgeschrieben, dass bei jedem Sender, Radiosender, Fernsehsender, bei den Nachrichtenagenturen immer dasselbe alte Narrativ bedient werden sollte. Und es war wirklich ein Propagandasender. Also wir reden nicht darüber, dass sie vielleicht bisschen rechtskonservativ orientiert waren, sondern dort wurden auch Fake News verbreitet. Also haben Bilder aus Afrika gezeigt und meinten, das sei in Köln und in Westeuropa herrscht schon Bürgerkrieg und deswegen mussten die Ungarn für Orbán stimmen, weil ansonsten auch in Ungarn dann solche katastrophale Zustände passieren würden. Mhm. Oder wenn sie immer wieder diese katastrophale Zustände in Wien oder Köln oder Paris dargestellt haben, dann haben sie immer wieder Passantinnen interviewt, die wo später sich herausgestellt hat, dass sie Politiker der AfD oder der Le Pen-Partei oder der FPÖ waren. Also zum Beispiel, das war sehr typisch über die deutsche Berichterstattung, dass sie ganz plötzlich jemanden auf der Straße interviewt haben, der eigentlich ein AfD-Politiker war, aber natürlich, das wurde nicht gesagt. Also das war wirklich ein brutales Propagandamedium, was im sogenannten Öffentlich-Rechtlichen abgespielt hat. Deswegen sprach man in Ungarn immer über staatliche Medien, die waren überhaupt nicht öffentlich, Staatsfernsehen, Staatsradio und so weiter. Dann gibt es ein weiterer Bereich, Privatmedien, die aber sehr nah an Fidesz gestanden sind oder immer noch sehr nah an Fidesz stehen. Fidesz-nahen Oligarchen haben sehr viele auch unabhängige Medien aufgekauft, oft auch Medien, die vorher zu ausländischen Medienhäusern gehört haben. Und später wurden diese Medien sogar zu einer Stiftung zusammengeführt. Das ist Kesma, also MTV als für Öffentlich-Rechtlichen. Und Kesma, das ist eigentlich fast wie eine Privatstiftung, wo all diese zusammengekaufte oder neu aufgebaute angeblich private Medien zusammengefasst sind. Da gibt es auch einige Boulevardmedien oder der zweitgrößte Privatfernseher wie TV2. Die haben natürlich auch andere Programme, nicht nur Medien, sondern das war eher so boulevardmäßige Programme. Aber bei den Nachrichten wurden auch diejenigen Nachrichten immer gesendet, wie bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und dann die letzte, immer kleinere Spalte, das sind die unabhängigeren Medien, die immer weniger überleben konnten, weil sie, und das ist auch ein sehr wichtiges Element des ganzen Mediensystems, weil sie immer weniger staatliche oder gar keine staatliche Förderungen gekriegt haben und so sogar für andere Unternehmer war es schwierig und vielleicht sogar problematisch, wenn sie dort Werbungen geschaltet hätten.
Ich würde vorschlagen, wir hören uns einen ganz kurzen Ausschnitt an, wo wir auch Peter Maud ja mal hören können. Er war vor wenigen Tagen da live im Fernsehen und hat da das System und die Journalisten von Duna Media kritisiert. Genau. Zum Beispiel, dass er in 2 Jahren kein einziges Mal zu Gast war dort.
És utána tegnap voltam velük, sok hét után először el tudtam velük menni
edzésre. Nem hiszem, hogy ez műsorvezetőtől hangzott el.
Minden esetre azt tudom önnek mondani, hogy nincs bennünk személyes sértettség, de a programunk egyik eleme az, hogy ennek a hazugsággyárnak a Tisza kormány megalakulása után vége van. Fel fogjuk függeszteni azonnal ezt a hazug hírszolgáltatást, amit folyik, és meg fogjuk teremteni a független, objektív, pártatlan feltételeket a többi parlamenti párttal, a többi szakmai szervezettel együtt.
Bei welchem Sender war er da jetzt konkret, in welcher Sendung war er da zu Gast und was hat er denen genau vorgeworfen?
Genau, er war sogar 2-mal eingeladen, also bei dem staatlichen Rundfunk, das ist Kossuth Radio, heißt das in Ungarn, das ist wie Ö1, sagen wir mal so, natürlich formal, also nicht vom Inhalt her. Und beim staatlichen Fernseher wie ORF1, das ist in Ungarn M1. Beiden waren eingeladen in der Früh und es war wirklich zu einem interessanten Spektakel geworden. Das stimmt, nicht nur Modja, sondern auch alle anderen oppositionellen Politikerinnen wurden dort nie eingeladen. Es gab nur kritische Berichterstattungen über Modja oder über die Opposition. Und dort dann saß Peter Modja gegenüber einem Journalisten beim staatlichen Rundfunk und dann einer Journalistin beim Staatsfernseher.
Wo man ja die gesagt, ganz. Ihr habt gelogen von morgens bis abends.
Genau, das war wirklich sehr, sehr hart. Und er hat auch denen auch sofort gesagt, also nach Mai sollt ihr wirklich nach neuen Jobs suchen, weil es wirklich beendet wird. Und er will sie wirklich so, dass solange kein neues öffentlich-rechtliches Medium aufgebaut wird, diese MTVA darf keine Nachrichtensendungen mehr aussenden. Das ist noch nicht der Fall, aber das wird er irgendwie einführen und erreichen, dass zumindest die Nachrichtensendungen bei Propagandamedien eingestellt werden, bis ein neues Medium nicht aufgebaut wird.
Wie hat eigentlich diese Journalistin, es war eben einmal ein Journalist im Radio und im Fernsehen eine Journalistin, wie hat die reagiert? auf diese
Folge? Also beim staatlichen Radio ein bisschen moderater. Beim staatlichen Fernsehen war es ganz klar, dass die Journalistin Modja immer wieder angreifen wollte, eigentlich auf eine sehr unprofessionelle Art und Weise. Es waren nicht kritische Fragen, sondern wirklich so Angreifungen. Also ich würde sagen, das ist eigentlich auch das große Problem mit diesen Journalistinnen, dass sie auch eigentlich handwerklich nicht so besonders gut sind. Also es war ganz eindeutig, dass Modja das ganze Gespräch dominiert hatte. Er war vielleicht für ausländische Beobachterinnen, wirkte sogar Modja vielleicht ein bisschen sogar aggressiv, aber für viele Ungarn war das wirklich fast wie ein Befreiungsschlag. Jetzt schauen wir diesen Fernseher, wo ständig nur Propaganda gesendet wird, und dort wird diesen Journalistinnen der Leviten gelesen, was sie in den letzten 16 Jahren dort gemacht haben.
Die Frage, die sich trotzdem stellt, ist diese Ankündigungen da, diese großen, such dir einen Job, ab Mai wird das alles anders, wie das wirklich genau aussehen soll, weil es ist ja, wie du gerade auch, also wie wir ja wissen, ein Fernsehsender muss ja Programm senden, man muss neue Menschen finden womöglich. Also ich kann mir das sehr schwer vorstellen und ich gebe zu, dass die Vorstellung auch in die andere Richtung, wenn wir jetzt nach Österreich schauen, dass dann vielleicht mal bei uns ein anderes System regiert. Klar, was ich meine, ist natürlich die FPÖ und man dann genauso agiert. Also ich finde das extrem spannend, drum nochmal zu meiner ersten Frage, wie kann ich einen Umbau durchziehen oder beginnen, ohne selbst dabei illiberal zu wirken oder sehr ja, antidemokratisch?
Noch zur Stimmung, also als Peter Modja das Studio verlassen hatte im Staatsfernsehen, dann gab es sehr viele Journalistinnen, aber auch andere Mitarbeiterinnen des staatlichen Fernsehens, die auf ihn gewartet haben und die haben ihm zugeklatscht. Also es war wirklich fast ein Fest innerhalb der Redaktion. Vielleicht einige wollen doch nicht ihren Job verlieren und wollten denen zeigen, wie war, wir haben immer inneren Widerstand geleistet. Naja, man wir dann sehen, wie das ausschauen soll. Natürlich, es muss nicht so brutal sein wie zum Beispiel in Polen. Also in Polen, als Donald Tusk die Wahlen gewonnen hatte und der dortige Staatsfernsehen war eben so brutal propagandistisch wie in Ungarn. Dort hatte Tusk und hat auch jetzt Tusk nicht die notwendige Mehrheit. Das heißt, dort musste diese Fernsehsender eigentlich auf eine sehr brutale, illegale Art und Weise zugesperrt werden. Mit Polizei und so weiter. Hier braucht man ja sowas nicht. Also hier muss er eigentlich das Gesetz, das Mediengesetz abändern. Was er machen will, das ist noch nicht ganz klar. Also einerseits will er wirklich, dass die jetzige öffentlich-rechtliche Medien keine weiteren Nachrichten aussenden, weil er meint, die dortigen Journalistinnen sind einfach nicht fähig und würdig, Nachrichtensendungen zu moderieren oder zu machen. Also die müssen dann Ballettvorstellungen irgendwie kommentieren oder sowas. Danach ist es wahrscheinlich schwieriger, alle Menschen rauszuschmeißen. Wahrscheinlich ist es viel einfacher rechtlich, wenn wirklich die ganze Institution zugemacht wird und mit einem neuen Gesetz ein vollkommen neues öffentlich-rechtliches Mediensystem aufgebaut wird. Mhm. Und das fordern auch sehr viele Journalistinnen. Also das ist auch gehört zum ganzen Kontext, dass sehr viele Menschen, nicht nur Journalistinnen, sondern auch in der Wissenschaft und so weiter und so fort, die wahnsinnig viele Probleme in den letzten 16 Jahren haben, die fordern Genugtuung, die fordern auch, dass all diese Menschen, die mitgemacht haben, die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Das heißt, es gibt fast eine Rachestimmung, die ich natürlich sehr gut verstehen kann, aber es ist wirklich so, dass diese unabhängigen Medien oder diese oppositionellen Medien, die fordern auch, dass das öffentlich-rechtliche Medium, wie das bis jetzt funktioniert hatte, wirklich beendet werden muss und etwas vollkommen Neues aufgebaut werden soll. Und das ist möglich in Ungarn einfach mit Gesetzesänderungen.
Und wie ist jetzt mit dieser zweiten Säule aus, die du vorher erwähnt hast, mit diesen privaten Medien, die Orban nahe sind und auch dementsprechend wirtschaftlich ein bisschen besser wahrscheinlich da aufgestellt sind, wobei so besser oder gut, wie halt heutzutage Privatmedien aufgestellt sein können, weil es geht allen gleich schlecht. Was hast du da für eine Einschätzung? Wie schnell werden die eventuell Seite wechseln? Oder wird es da auch Medien geben, die sagen, nein, wir stehen dazu, Orban ist unser Mann, Fidesz ist unsere Partei?
Also diese sogenannte Privatmedien, die der Fidesz-Partei nahestehen, die hatten nicht solche Probleme wie andere Privatmedien im Ausland.
Aber wahrscheinlich trotzdem auch.
Aber das wird das große Problem für die sein, dass die diese staatliche Förderung nicht mehr kriegen werden. Also eigentlich der Privatmarkt wird vieles eigentlich lösen. Im Ungarn viele Zeitungen, ich denke Redaktionen von diesen Fidesz-Privatmedien müssen einfach zumachen. Wenn sie am Privatmarkt überleben müssen, dann wird es nicht mehr ausgehen für die. Ich denke, einige können weiterleben, überleben, aber die müssen den Ton wechseln und dann ist es möglich, dass so eine rechtskonservativere, aber dann gegen die Regierung gerichtete oppositionelle Medien entstehen. Es gibt einige, zum Beispiel diese TV2 als Privatsender, kann doch vielleicht überleben, vielleicht werden weniger Politik aussenden, noch viel mehr Talkshows und andere Formate. Mogyornemse, das ist die Haupttageszeitung der Fidesz, eigentlich eine sehr traditionsreiche Tageszeitung, aber mit dem jetzigen Inhalt kann sie auch nicht weitermachen. Vielleicht die werden sich versuchen, als neues oppositionelles Blatt zu positionieren. Also das sind die Möglichkeiten. Aber bei diesem Keshma, diese Stiftung, wo all diese Privatmedien zusammengefasst sind, da gibt es fast 1000 unterschiedliche Medien. Also ich denke, ein Großteil wird dann überhaupt nicht überleben können.
Aber wenn du jetzt die Zeitungen angesprochen hast und vor allem die eine traditionsreiche Zeitung, wird denn die jetzt zum Beispiel diese Wahlberichterstattung und das den Ausgang der Wahl am 12. April kommentiert und begleitet?
Also das ist zum Beispiel, wie auch der Wahlabend im staatlichen Fernsehen abgelaufen war, das war eher eine Komödie. Also das war wirklich, das ist jetzt, da gibt es wahnsinnig viele Memes in Ungarn darüber, weil die haben wirklich so angefangen, wir werden gewinnen und natürlich Fidesz wird gewinnen und immer mehr als die Daten ein bisschen eine andere Stimmung oder andere Ergebnisse gezeigt haben, wurden sie komplett verunsichert, was wir jetzt sagen sollen. Also das zeigt schon, dass eigentlich die Fidesz überhaupt nicht vorbereitet war, was sie sagen sollen, was sie machen können. Und das ist wirklich so, im staatlichen Fernsehen war es so, dass die dortige Journalistinnen waren vollkommen baff und die wussten nicht, was sie jetzt sagen sollen. Sollen sie jetzt anfangen, irgendwie ganz neutral das Wahlergebnis zu kommentieren oder sollen sie weiterhin in diesem Angriffsmodus bleiben? Und eigentlich die meisten Medien, zum Beispiel auch diese erwähnte Mogyornemse, also diese Tageszeitung von Fidesz, die machen weiterhin mit Propaganda gegen Magyar und für Fidesz. Nur die schreiben jetzt viele Kommentare, warum es passiert war, wie konnte es dazu kommen. Und da haben sie ganz unterschiedliche, aber eher komische Erklärungen. Zum Beispiel, dass die Jugendlichen eh schon blöd sind und deswegen haben sie für Magyar gestimmt oder ein anderer Influencer meinte ganz ernsthaft, dass Viktor Orban voriges Jahr in Indien war. Dort hat er eine hinduistische Tempel besucht und vielleicht dort wurde er von bösen Geistern irgendwie genommen und das führte dazu, dass Viktor Orban die Wahlen verloren hat. Also es zeigt schon, dass sie wirklich noch nicht ganz wissen, wie sie überleben wollen und was für ein Narrativ sie dann weiterhin vermitteln sollen. Mhm.
Mogyornemse, wofür steht das eigentlich?
Also als Wort. Ungarische Nation. Ja. Und es war eigentlich während dem Zweiten Weltkrieg als ein antifaschistisches, konservatives Blatt gegründet. War auch im Kommunismus eigentlich die Tageszeitung des Bürgertums. Nach dem Systemwechsel ist es so eine, eigentlich das war die Presse in Ungarn, aber irgendwann wurde von Fidesz übernommen und wurde einfach zu einem Revolverblatt.
Gut, gehen wir zur nächsten Säule, Verwaltung und Justiz. Auch das hast du schon ganz zu Beginn gesagt. Madja hat ja dann eigentlich als erste Handlung schon den Präsidenten aufgefordert, freiwillig zurückzutreten. Sollte er das nicht machen, wird er ihn absetzen. Wie sieht das eigentlich aus? Wie groß sind die Chancen, dass der Präsident freiwillig geht? Und was glaubst du, was ist seither passiert, seit dieser Ankündigung? Und wie wird das weitergehen?
Also der Präsident hat schon Peter Mogyar getroffen, aber er hat noch nicht diese Rücktrittsforderungen kommentiert. Also der Präsident hat wirklich kein politisches Gewicht, er ist fast unbekannt.
So wie bei uns in Österreich.
Aber er ist vollkommen auch unbekannt. Also vielleicht Alexander van der Bellen, also sein Name ist schon bekannt in Österreich. Wenn du in Ungarn Menschen danach fragst, wie der Präsident heißt, wissen die nicht, weil er wirklich sowas von unbekannt ist. Er ist danach Präsident geworden, nachdem die frühere Staatspräsidentin Katalin Novak wegen dem Kindermissbrauchsfall zurücktreten musste. Also Tomasz Sulyok hat wirklich kein politisches Gewicht. Ich denke, der hat auch noch nicht die Entscheidung getroffen, ob er zurücktreten will oder nicht. Für Mogyar gibt es nur ein Problem, dass es möglich ist, mit einem Impeachment-Verfahren den Staatspräsidenten abzusetzen. Aber die letzte Entscheidung gehört dem Verfassungsgerichtshof und dort gibt es eine eindeutige Fidesz nahe Mehrheit noch. Also bevor er dieses Impeachment-Verfahren einleiten würde, sollte er noch die Verfassung abändern, in dem Sinne, dass nicht der Verfassungsgerichtshof, sondern das Parlament über den Schicksal des Staatspräsidenten entscheiden sollte. Ich denke, das ist für Mogyar sehr wichtig, dass der Staatspräsident zurücktritt, auch aus symbolischen Gründen, aber auch deswegen, weil alle Gesetze, von Staatspräsidenten gegenzeichnet werden müssen. Also das ist schon eine gewisse Vetomacht, die Modjo jetzt vermeiden will.
Und auch, ist es so wie bei uns, dass der Staatspräsident die einzelnen Regierungsmitglieder angelobt?
Nicht die einzelnen. Also es ist so, dass der Staatspräsident macht den Vorschlag für den Ministerpräsidenten und das Parlament wählt Peter Modjo zum Ministerpräsidenten und Peter und dann, also es gibt keine Abstimmung über die ganze Regierung, wie auch die einzelnen Minister dann von dem Staatspräsidenten eigentlich ernannt werden müssen. Also es gibt kein Raum für den Staatspräsidenten, einzelne Minister abzulehnen.
Aha. Und Amadia hat auch Richter, Staatsanwälte und Co. aufgefordert, freiwillig zurückzutreten. Ist das klug gewesen?
Also Modjo hat wirklich den Staatspräsidenten schon aufgefordert, zurückzutreten, den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes und einfach ganz allgemein gesagt, also das Führungspersonal der wichtigsten staatlichen Institutionen, der hat dort auch nicht ganz konkret genannt, welche Personen er meint. Also im Justizsystem ist es nicht so schlimm, also die Richterschaft ist relativ autonom immer noch in Ungarn, also vielleicht der Präsident des obersten Gerichtes sollte ausgetauscht werden, dafür braucht Modjo auch eine Verfassungsänderung, weil es kein Impeachment-Verfahren gegen einen Präsidenten des obersten Gerichtshofes gibt. Aber die Richterschaft an sich ist autonom. Mhm. Was problematischer ist, das ist die Generalstaatsanwaltschaft. Warum? Weil Modjo eben versprochen hat, all diese Korruptionsfälle, die während der Fidesz-Zeit passiert waren, müssen aufgedeckt werden. Also Modjo hat wirklich versprochen, so heißt dieses Programm, Weg ins Gefängnis. Das heißt, all diese Fidesz-nahen Oligarchen, sogar Menschen aus der Orbán-Familie, vielleicht Orbán selbst, müssen ins Gefängnis gehen. Dafür braucht er aber eine viel kooperativere Generalstaatsanwaltschaft, weil bis jetzt der Fall so war. Man konnte natürlich Korruptionsverfahren, also Anklage erheben, aber das Verfahren wurde schon noch vor den Gerichten bei Staatsanwaltschaft, bei Generalstaatsanwaltschaft sofort eingestellt. Deswegen muss er sicherlich dort viele Menschen austauschen. Da ist aber interessant, dass sich viele Generalstaatsanwälte und Anwältinnen schon kooperativer zeigen. Also die haben schon signalisiert, wir werden dann diese Korruptionsfälle anders behandeln als bisher.
Die Frage ist ja auch, also weil wir ja auch vorher gesagt haben, seine Politik betrachten, was er auch gleich am Anfang gesagt hat, war, dass er die Anti-LGBTQ-Plus-Gesetze ändern will. Also das ist ja auch eine der Dinge, wo man sagt, da gibt es schon einen Unterschied, dass er dieses homophobe und ja, wie soll ich sagen, diese fast schon orbanische Manie oder Fidesz-Manie, dass man alles, was andersartig ist, irgendwie auch bekämpfen will, dass er da sehr viel liberaler ist.
Es ist sicherlich nicht sein Thema, aber ich würde schon sagen, er wird wirklich liberal sein. Also er wird nicht links identitätspolitisch, also er lehnt schon eine linke
Identitätspolitik. Aber er sagt schon, es soll jeder Mensch frei entscheiden, mit wem er zusammenlebt.
Also ganz klassisch und, liberal.
Ja, also eigentlich eine moderne,
moderne sein klassisch Sicht, liberal, auch bei dem Breitverbot zum Beispiel voriges Jahr hat man ja nicht gesagt, ich bin dafür, dass dieses Breit abgehalten wird, sondern er hat gesagt, ich bin für die Versammlungsfreiheit von allen Menschen, egal was für Menschen die sind.
Mhm. Wo kann er jetzt noch aufräumen, unter Anführungszeichen, ist auch so ein blöder Begriff, aber der wird natürlich jetzt viel gebraucht. Es gab Thinktanks zum Beispiel, die stark von Orbán und Fidesz geprägt waren, aber auch Unternehmen. Also was muss er noch alles tun, wo muss er noch alle die Ärmel aufkrempeln, um jetzt zu zeigen, dass er wirklich Interesse daran hat, das Land zu verändern und umzubauen?
Also wie gesagt, bei den Institutionen schon und ich denke, das wird er machen können. Mit 2/3 Mehrheit kann er alles machen. Das ist im Unterschied zu Österreich. In Ungarn kann man mit 2/3 Mehrheit die Verfassung vollkommen umschreiben. Es gibt keine innere Grenzen dafür. Aber er will auch eben diesen intellektuellen Hintergrund von Fidesz auch abschaffen. Matthias Corvinus Kollegium, Danube-Institut und es gibt auch andere Thinktanks. Einige sind auch in Wien schon tätig, zum Beispiel MCC hat auch hier einen eigenen Thinktank oder auch eine eigene Universität mit Moduluniversität. Und er wird denen auch die staatliche Förderung sofort nehmen. Und auch bei MCC, weil MCC ist nicht direkt, also Matthias Corvinus Kollegium, das ist der Kaderschmiede der Orbán-Elite, die wird nicht direkt aus dem staatlichen Haushalt finanziert, sondern denen gehören Aktien der ungarischen Öl- und Energiegesellschaft MOL, 10%, was wirklich eine ziemlich große Summe ist, und die leben von diesen Dividenden. Und Peter Modjo hat schon in der ersten Woche nach seinem Wahlsieg den Präsidenten der Ölgesellschaft, Zsolt Hernádi, getroffen und ihnen ganz eindeutig angeordnet, diese Dividenden an MCC nicht mehr auszuzahlen, weil MCC irgendwann doch zugemacht werden will. Also Modjo will auch mit diesem Orbán-nahen Think Tanks ziemlich radikal aufräumen.
Und umgekehrt, George Soros, wie man ja weiß, eine Figur, an der sich Orbán sehr gerieben hat, obwohl Soros ihn einst unterstützt hat, der Milliardär. Denkst du, dass da zum Beispiel Maudia sich mit dem sogar verbündet und sagt, also quasi Stichwort Rache, komm herein und mach jetzt hier wieder, was du machen möchtest? Weil ich meine, Soros hat ja dann zum Beispiel die von ihm gestiftete Universität, Central European University, auch aus Gründen nach Wien verlegt, weil es in Ungarn einfach nicht mehr möglich war.
Also dass George Soros persönlich nach Ungarn kommt und gemeinsam mit Peter Modi aufräumt, ich denke, dafür ist er ziemlich alt.
Ja,
also
stimmt.
Der Sohn,
aber sein Sohn, zum
der
Beispiel?
Sohn ist schon aktiver, aber ich denke, Peter Modi ist auch in dieser Frage eher konservativ. Also er will sich nicht als liberal-progressiv dastehen und er will sich auch nicht den Fidesz-Vorwürfen aussetzen. Na schau, der ist wirklich ein Hampelmann von George Soros oder Soros. Also auf Ungarisch ist der Soros, ja. Sonst ist Soros. Und auch bei was CU anbetrifft, also der Central European University, wie ich weiß, die haben nicht vor, zurück nach Budapest zu kehren. Was aber anders sein wird, dass CU immer noch einige Institute in Budapest hat und die werden jetzt sicherlich nicht mehr bedroht. Also die werden sicherlich jetzt problemlos dort weiter existieren können.
Eine sehr, sehr wichtige Frage war ja bis zum Wahlsonntag, wie wird Orbán reagieren? Du hast es auch bei uns im Interview gesagt und viele andere Experten. Man war doch einigermaßen überrascht, dass er dann so schnell und klar gesagt hat, die Niederlage eingestanden hat und sogar Maudia gratuliert hat, weil einfach das Ergebnis ist, wie es ist. Da konnte er wahrscheinlich nicht dran vorbei. Trotzdem stellt sich jetzt die Frage, noch ist ja die Fidesz im Parlament in alter Mannstärke vertreten. Gibt es jetzt noch irgendeine Art Orbán-Sicherung im System, wo noch in den nächsten Wochen etwas passieren kann? Und was wäre das?
Also das war auch die Befürchtung, ich muss auch sagen, auch meine Befürchtung, dass Viktor Orbán eben im alten Parlament noch vieles abändern kann.
Zum Beispiel auf
Peter
80% Major.
Genau, also es wäre immer noch möglich, rein legal wäre es möglich, das Parlament kommt zusammen, Fidesz hat immer noch 2/3 Mehrheit und wir verändern die Bedingungen für Verfassungsänderungen, dass es für Modja unmöglich wird, die Verfassung abzuändern. Ich denke, Orbán hat erkannt, ja, er kann das rechtlich machen, aber politisch wäre es sehr riskant. Also was in Ungarn passiert war, ist wirklich eine legale, friedliche Revolution. Also wenn Orbán jetzt anfangen würde, jetzt an der Verfassung herumzufummeln, dann wäre es vielleicht eine weniger friedlichere Revolution gegen ihn. Also der hat erkannt, er kann das nicht mehr machen. Also ich rechne nicht damit, dass Viktor Orbán jetzt versuchen wird, die Verfassung irgendwie abzuändern. Jetzt befinden sich wirklich eher in Defensive, auch Orbán in einer Erklärungsdefensive. Er muss auch seinen Wählerinnen erklären, warum sie verloren hatten. Und nicht nur, warum sie verloren hatten, sondern das ist auch sehr interessant, dass Fidesz sich selbst praktisch angelogen hatte. Also während die unabhängigen Institute immer wieder schon gezeigt haben bei den Umfragen, dass diese, also die Partei von Peter Modja, schon vor Fidesz führt, meinten die Fidesz-nahen Umfrageinstituten, nein, es wird wirklich ein Sieg, ein haushoher Sieg von Viktor Orbán sein. Deswegen waren auch die Journalistinnen im staatlichen Fernsehen so baff und wussten nicht, was sie machen wollen. Und jetzt gibt es einige, die Viktor Orbán wirklich dafür kritisieren, du hast uns eigentlich angelogen, du hast immer diese Daten gezeigt, anscheinend waren die wirklich gefälschte Daten und du musstest vielleicht doch wissen, dass wir verlieren werden. Also Orbán hat jetzt wirklich nicht die politische Möglichkeit und die Kraft, jetzt in eine Offensive zu gehen. Und wenn er in eine Offensive geht, dann geht es für ihn vielmehr darum, dass die Fidesz beibehalten will. Weil es auch möglich ist, dass einige vielleicht ihn absetzen wollen oder eine Wende einleiten wollen. Es gibt schon zwei Politikerinnen, die sogar Orbán aufgefordert haben, zurückzutreten. Oder sie haben das höflicher formuliert, dass sie hätten erwartet, dass Orbán zurücktritt. Das heißt, Orbán muss jetzt dafür sorgen, dass die Partei weiterhin bei ihm bleibt, weil er wirklich nicht angekündigt hat, die Politik verlassen zu wollen.
Gut, kommen wir zu Maudia zurück und zum letzten Teil, der zeigt, wie man ein Land oder einen Staat umbaut, nämlich der Umbau der Regierung. Das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, der normalste Vorgang, der auch in Demokratien typisch ist. Jetzt hat erst vor kurzem Maudia seine Ministerriege bekannt gegeben. Da würde ich gerne ein paar Namen mit dir durchgehen, wie du die einschätzt. und wie man die auch in Ungarn jetzt sozusagen darauf reagiert hat. Da ist mal zuerst die studierte IT-Mathematikerin und Ökonomin Andrea Bujdosó. Jetzt können wir auch ein kleines Spiel machen, ob ich gut bin im Aussprechen der Namen. Bujdosó oder ohne Bujdosó. Die wurde jetzt zur Fraktionschefin der TISA gewählt. Das ist vielleicht auch ein guter Moment, wo man noch einmal kurz TISA ansehen kann. Das habe ich jetzt vergessen. Die Frage ist nämlich, oder die spannende Sache ist ja, dass die TISA immer noch sehr klein ist. Immer noch, also sie hatte im Wahlkampf bis zum Wahltag nur 28 Mitglieder. Da fragt man sich ja fast, wie können die überhaupt Politik machen, wenn sie jetzt so ein Land übernehmen müssen? Also die Frage verpacke ich mit der Frage, wer ist diese Fraktionschefin, die schon gewählt wurde am Montag?
Ja, die Partei an sich ist wahnsinnig klein. Das ist fast wie eine Elitentruppe. Mhm. Ich würde schon sagen, einem Freundeskreis von Peter Modjo.
Ich muss sagen, ganz kurz, weil wir in Österreich so viel über ORF reden, die Partei hat weniger Mitglieder als die ORF-Stiftungsräte.
Ja, dann
das
vielleicht.
Ist ja schon etwas seltsam, aber gut. Ja.
Die ungarischen Parteien hatten immer ziemlich wenige Mitglieder, also viel weniger, als das in Österreich der Fall ist. Also auch Fidesz hat höchstens vielleicht 10.000 Mitglieder. Mhm. Also die ungarische Partei war nie so wahnsinnig stark, aber diese ist wirklich auffallend. Und es ist auch eine geschlossene Partei. Also du kannst jetzt nicht Mitglied werden. Vielleicht, also Modjo hat angekündigt, dass irgendwann die Partei aufgemacht wird, aber jetzt ist es geschlossen, klein und geschlossen. Gleichzeitig hat aber Modjo geschafft, eine sehr breite Bewegung aufzubauen. Das sind diese sogenannten TISA-Inseln. Auch in Wien gibt es solche TISA-Inseln. Dort können sich die Menschen engagieren, ohne aber die Partei zu beeinflussen. Also zum Beispiel, es gab nie Kongressen, wo Peter Modjo zum Parteipräsidenten, zum Vorsitzenden gewählt worden wäre. Er ist so geboren praktisch. Mhm. Auch die Vizevorsitzenden der Parteien wurden einfach von Peter Modjo ernannt. Der hat einfach gesagt, der oder die werden dann die Vizevorsitzende der Partei. Aber es gibt diese große Bewegung, diese TISA-Insel-Bewegung. Und die meisten Politikerinnen der Partei, auch die Mehrheit der neuen Fraktion, also in Ungarn heißt es Fraktion, also das Mehrheit des Parlamentsclubs von TISA, kommt aus diesen zivilgesellschaftlichen Bewegung. Also die meisten Menschen auch im parlamentarischen Club haben kein politisches Leben. Also die waren frühe Ärzte oder Lehrerinnen oder eben diese Frau Bujdosó, die arbeitete auch in Privatwirtschaft, also sie studierte IT-Fachfrau und auch Mathematikerin. Sie war sehr lange auch Vorsitzenderin der Shell-Gruppe in Ungarn. Es gibt auch einen anderen Mann von Shell, das wird vielleicht auch interessant sein. Das heißt, sie kommt eindeutig aus der Privatwirtschaft.
Und ist politisch bis dato nicht wirklich
aufgefallen? Nicht sehr. Also sie war schon jetzt die Clubobfrau oder die Fraktionsvorsitzende der TISA-Fraktion im Budapester Stadtparlament. Mhm. Also das Budapester Stadtparlament hat nicht so wahnsinnig viele Kompetenzen. Ungarn ist ein sehr zentralisiertes Land. Dort war er schon Fraktionsvorsitzende. War sie schon Fraktionsvorsitzende, aber relativ unbekannt.
Aber was mir auffällt, ist, also sie ist jetzt die neue Fraktionschefin der TISA fürs staatliche oder bundesweite Parlament. Yeah. Es gibt dann auch noch die nächste Parlamentspräsidentin, die schon feststeht, Agnes Forsthofer. Sie wird Vizevorsitzende der Partei. Und dann gibt es die schon sehr bekannte oder eher bekannte für Menschen, die sich mit Ungarn beschäftigte, Außenministerin Anita Orban, die nicht verwandt ist mit Viktor Orban. Was eben auffällt, es sind relativ viele Frauen hier genannt. Allerdings muss man auch bei Orban sagen, es ist, wenn man zurückschaut, auch man hat den Eindruck, es ist sozusagen in Ungarn üblich, dass Frauen in der Politik auch relativ weit hinaufkommen. Oder täuscht mich der Eindruck?
Das schon, wobei zum Beispiel bei der jetzigen Regierung von Viktor Orban gibt es überhaupt keine Frauen.
Jetzt gerade nicht.
Also das ist, früher gab es eben Judith Vorgo, die Ex-Ehefrau von Peter Modjo, aber die ist aus bekannten Gründen. Und Katalin Novak, die Staatspräsidentin, genau, die auch zurücktreten musste. Also Fidesz war nicht besonders ein Frauenpartei. Es gibt immer wieder so Gesichter, die als Frauengesichter dastehen sollen, aber sehr viele Frauen gab es nicht in der Regierung.
Okay,
auch
aber
früher.
Das heißt Modjas, dass er jetzt gerade auch Parteispitze so weiblich besetzt?
Das ist sicherlich ein
Außenministerium.
Also, ich denke, dass Anita Orban Außenministerin wird, das ist nicht wegen ihrem Geschlecht, sondern sie wurde ausgewählt. Aber ich denke, Modjo ist wirklich ein guter Populist in dem Sinne, dass er unterschiedliche Wählergruppen bedienen will. Also mit dem Eid vor der Heiligen Krone werden die nationalistischen Männer bedient, mit den Frauen werden eher die progressivere urbane Kreise bedient, dann werden sicherlich auch andere auch irgendwelche solche Wahlgeschenke kriegen. Also ich würde nicht sagen, dass Modjo ein progressiver, feministischer Politiker ist, aber das stimmt, dass er geschafft hat, neue Gesichter in die Politik zu bringen. Also Anita Orban war schon früher in gewisser Hinsicht im Kontext der Politik, also sie war sogar Mitglied der Fidesz-Partei, aber die alle anderen, Frau Forsthofer oder Buidoschu, die waren eher in der Zivilgesellschaft. Also beide kommen eigentlich aus der Privatwirtschaft, also Forsthofer, die neue Parlamentspräsidentin, die hat ein Hotel am Plattensee, also sie kommt aus einer Unternehmerfamilie.
Mit deutschen Wurzeln offenbar, genau, weil Forsthofer klingt ja sehr deutsch.
Und das ist auch interessant, wenn Thomas Schujok, also der Staatspräsident, zurücktreten würde, dann würde sie zur Staatspräsidentin werden, zumindest temporär.
In der Übergangszeit, ja. Ein anderer, den hast du schon erwähnt, Stichwort Shell, der auch aus der Privatwirtschaft kommt, ist der vorgeschlagene Minister für Wirtschaft und Energiefragen István Kapitány. Ist das ein Zufall, dass der ehemalige oder noch aktive Shell-Manager betrifft, oder hat Modja da einen starken Draht zu Shell?
Also wenn man den Fidesz-Medien glaubt, dann hat die globalistische Elite die Macht in Ungarn übernommen. Also die benutzen eben diese Argumente. Also Buidoszko kommt von Shell, Kapitány kommt von Shell, Anita Orban, die mögliche neue Außenministerin, die war bis jetzt bei Vodafone in London, also sogar bei dem großen Vodafone angestellt. Also da gibt es dieses Narrativ von Fidesz. Also eben Fidesz ist auch eine populistische Partei, die können auch sogar links antiglobalistisch, antikapitalistisch sogar sein, die sagen, das wird eine Regierung des globalen Kapitals
sein. Wie schätzt du diesen Kapitány ein? Ist der dir schon mal untergekommen überhaupt bis...
Also vorher
Tagen.
Überhaupt nicht so. Also sein Name bedeutet auf Ungarisch Kapitän. Das ist schon an sich witzig. Ich denke, in Ungarn gibt es einen gewissen Respekt vor Menschen, die im Ausland wirklich sehr vorne gekommen sind. Und das stimmt. Also Kapitän lebt seit 30 Jahren, ich denke, in den USA, und er ist wirklich zu einem hohen Boss bei Shell International geworden. Und das ist schon etwas, wovor viele Menschen in Ungarn Respekt
das
haben.
Das ist in Österreich nicht anders.
Ländern ist das
immer
so.
Willst du zu Hause was gelten, dann musst du mal das Land verlassen. Das gilt bei
uns ähnlich. Und auch nach diesen sehr polarisierten Politik, die Viktor Orban betrieben hat. Also für Viktor Orban war Fachpolitik nie wichtig. Also deswegen gab es zum Beispiel in der Regierung kein Ministerium für Unterrichtswesen, kein Ministerium für Kultur, kein Ministerium für Gesundheitswesen. Das ist schon an sich wahnsinnig komisch. Während die Regierung fast 3 Ministerien hatte, die nur mit Kommunikation befasst war. Also nach all diesen Jahren von diesen sehr politisierten Regierungsarbeit meinen viele Menschen, jetzt kommen endlich Technokraten, die sind nicht so ideologisch aufgeladen, sondern die sind Experten. Wenn die schon ein Shell-Gruppe führen konnte, dann vielleicht wird er auch doch mit der ungarischen Wirtschaft schaffen.
Okay, der Finanzminister ist auch spannend, weil das der Ökonom András Karman ist. Der war mal schon unter Orban in der Regierung 2010 bis 2011 für eine kurze Zeit Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und ist dann in die Privatwirtschaft gewechselt, war unter anderem in der Führungsebene der Erste Group. Was ist denn von ihm zu halten?
Also der war wirklich Staatssekretär im Finanzministerium, in der ersten oder in der zweiten Orban-Regierung, also eben nach 2010 für ein Jahr. Der ist zurückgetreten, weil er mit dem Wirtschaftspolitik von Orban-Regierung nicht einverstanden war. Und dann ist er wirklich zurück in die Privatwirtschaft gegangen. Jetzt war er wirklich bei der ersten Gruppe in Budapest. Mhm. Der ist wirklich auch so ein Technokrat, also wir wissen nicht viel über seine Pläne, der war auch nicht einmal im Wahlkampf so präsent, weil zum Beispiel Anita Orban oder István Kapitány, die waren schon im Wahlkampf ziemlich präsent, die waren auch bei Wahlveranstaltungen dabei, Karman viel weniger, der hat dieses Image, ja, ein Bankier, der ist ein Ökonom, der wird das vielleicht schaffen. Und eigentlich zu diesem ganzen Kontext ist sehr interessant, zum ersten Thema, worüber wir geredet haben, dass Modja alle Menschen rausschmeißen will. Es gibt nur einige Position, wo er keine Änderung will, und das ist die Führung der Zentralbank. Mhm. Also der hat schon gesagt, der Präsident der Nationalbank, Mihai Vorgo, der war früher Finanzminister bei Viktor Orban, also ganz eindeutig Fidesz-nah, der darf bleiben. Wahrscheinlich wollte Modja einfach Signale an die Märkte setzen, dass eine gewisse Stabilität doch aufrechterhalten bleibt. Und Karman ist mit diesem Mihai Vorgo sehr gut befreundet. Er war eigentlich sein Staatssekretär. Aber wie gesagt, Karman hat dieses Image, der ist ein grauer Ökonom.
Es gibt noch ein paar andere Namen, ich möchte jetzt nicht alle aufzählen, weil so ins Detail das vielleicht nicht so spannend für uns ist, aber eine Person ist noch aufgefallen am Wahlabend, der mögliche neue Gesundheitsminister, ein Orthopäde namens Scholt Hegedüs. Was gibt es denn zu ihm zu sagen? Also diese Tanzeinlage hat ihn natürlich jetzt dann mal kurz ein bisschen international bekannt gemacht, aber gibt es zu ihm auch inhaltlich und fachlich was zu sagen?
Also er stammt aus einer ziemlich wichtigen calvinistischen Familie in Ungarn. Das ist vielleicht auch wichtig für Modja. Also sein Vater war ein Bischof in der calvinistischen Kirche, also ziemlich rechtsextrem. Der Vater war ziemlich rechtsextrem. Ich will über ihn das überhaupt nicht behaupten. Er hat sehr lange, also fast 20 Jahre lang, hat er im Vereinigten Königreich gelebt und dort hat er gearbeitet. Und dann 2015 ist er nach Ungarn zurückgekehrt. Der arbeitet als Orthopäde bei einem staatlichen Spital, aber auch bei einem privaten. Klinik. Er gilt als guter Arzt, also ich habe keine Ahnung über ihn, vorher war er vollkommen unbekannt, aber er kommt wirklich vor als jemand, der wirklich das System sehr gut kennt und das stimmt, dass gerade das Gesundheitssystem ist ein wahnsinnig wichtiges Thema in Ungarn, also die Spitäler, also die staatlichen Spitäler sind in einem desolaten Zustand und da muss er was leisten und das ist auch schon etwas, dass überhaupt ein Ministerium für Gesundheitswesen eingerichtet wird, weil wie gesagt, in den letzten 16 Jahren gab es in Ungarn kein Ministerium für Gesundheitswesen, sondern irgendwelche Staatssekretäre, die nicht einmal Ärzte waren. Also jetzt ist schon auch etwas, dass überhaupt ein guter Arzt, ein Chefarzt jetzt zum Minister für Gesundheitswesen gewählt wird.
Gut, und wann werden die sozusagen alle ins Amt kommen? Das passiert dann eben Ende Mai.
Am 9. Mai schon,
wenn das Parlament dann zusammentritt erstmals und den gesamten Vorschlag annimmt.
Genau, also das ist so, also der Staatspräsident muss jetzt Peter Modja offiziell mit der Regierungsbildung beauftragen, dann das Parlament ernannt Peter Modja zum Ministerpräsidenten und der kann jetzt dann die Regierung ernennen, also es braucht nicht immer wie in Österreich, dass der Staatspräsident extra alle Minister selbst geloben soll. Also eben deswegen, wenn alles schnell läuft, dann kann schon am 9. Mai die neue Regierung stehen und Peter Modja hat eben schon diese Namen angekündigt.
Es gibt noch ein paar mehr, die er noch...
Also insgesamt wird es, hat er angekündigt, 16 Ministerien geben. Vielleicht ist es interessant, es wird auch ein eigenes Ministerium für digitale Fragen geben. Die Agrarministerium wird abgelöst von einem eigenen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung auf dem Lande. Also insgesamt 16 Ministerien wird es geben und die sind wirklich so Fachministerien. Also es ist auch eben ein großer Unterschied zur Orban-Regierung, wo alles eher politisch besetzt war. Wie gesagt, kein Ministerium für Gesundheitswesen, Bildungswesen, Kultur und so weiter.
Weil du das Digitale sagst, was eine Frage, die mir noch im Kopf herumspukt, ist, man hat schon auch den Eindruck bekommen, die vergangenen Tage schon im Wahlkampf, aber jetzt nochmal mehr, dass alles, was Modja macht, natürlich auch sehr Social Media adaptiert ist, würde ich es jetzt mal sagen, also auch schon auf Klicks und auf Kommentare aus ist, was wohl vor allem jungen Menschen gefallen dürfte, die das dann bejubeln. Ist das nicht auch ein bisschen die Gefahr, dass das alles sehr trotzdem irgendwie sehr an der Oberfläche bleibt und eben so Clickbait-Politik ist?
Das ist natürlich auch die Gefahr mit Peter Modja. Wie gesagt, er konnte diesen riesengroßen Wahlsieg erreichen mit einem gewissen Populismus, mit einem gewissen digitalen Populismus. Also einerseits, er war auch analog unterwegs, also er hat wirklich auch sogar zu Fuß das ganze Land bereist und auch immer wieder Wahlversammlungen abgehalten. Aber auch in diesen digitalen Welt war er viel besser unterwegs als die viel älteren Fidesz-Politikerinnen. Und das stimmt, er war wirklich wahnsinnig beliebt bei jungen Leuten, TikTok, Instagram und so weiter. Der ist präsent. Auf Instagram heißt er The Man mit großen Buchstaben. Das ist schon interessant, wenn jemand sich so nennt, aber es ist ein anderer. Vielleicht wäre ein anderes Podcast. Jedenfalls, das stimmt. Er versuchte alle Menschen bedienen, sehr auf der Oberfläche. Jetzt muss er aber regieren und dann wird sich schon zeigen, was für konkrete Entscheidungen er trifft. Natürlich, also wir wissen nichts über seine konkrete Steuerpolitik. Wir wissen nichts über seine konkrete Gesundheitspolitik. Also wir wissen, wer das Gesundheitswesen als Minister betreuen soll, aber ob er Richtung mehr Privatversicherung gehen will oder zurück zu mehr staatlicher Versicherung, das ist immer noch nicht ganz klar. Also jetzt wird es sicherlich nicht mehr ausreichen, wenn also Peter Modja, sich in diesem Wahlkampfmodus bleibt. Er ist immer noch in diesem Modus. Also wie er im staatlichen Rundfunk aufgetreten war, wie er jetzt alle Menschen auffordert, sie sollen sofort zurücktreten, der hat den Fidesz-Politikerinnen schon den Weg ins Gefängnis nahegelegt oder vorgeschlagen. Das ist immer noch Wahlkampfmodus. Irgendwann muss er dann umschalten und dann zeigen, wie er wirklich regiert und welche Richtung. Natürlich, er muss das System abbauen, aber das reicht nicht. Danach kommen eben diese konkreteren Fragen. Was für Steuerpolitik, was für eine Bildungspolitik und so weiter und so fort.
Und eine wichtige Frage ist auch, er möchte sich ja der Aufarbeitung der Korruption annehmen. Das haben wir vorher ganz kurz schon erwähnt, dass ihm da die Teile der Justiz signalisiert haben, sie würden das nicht behindern. Das heißt also, da ist auch die Frage, wie geht er das an, dass er diese Korruption, die er selbst immer dem System Orban vorgeworfen hat, aufdeckt, ohne dass es aussieht wie Siegerjustiz.
Also einige wollen Siegerjustiz, ja, das muss man schon sagen. Es ist wirklich eine Stimmung in Ungarn. Also gestern gab es zum Beispiel ein Interview mit einem Historiker, der die jetzige Situation mit Deutschland nach 1945 verglichen hat. Also fast wie Nürnberger Prozesse sollten jetzt abgehalten werden gegen Fidesz-Propagandisten, Oligarchen. Also es stimmt, es gibt eine wahnsinnig große Frust und eine gewisse Rache in bestimmten Kreisen der Gesellschaft. 16 Jahre lang wurden wirklich sehr viele Menschen drangsaliert. Viele haben ihre Geschäfte verloren, einen Job verloren. Mussten das Land verlassen und sie wollen jetzt wirklich, dass viele vor Gericht gestellt werden und ins Gefängnis gehen müssen. Und Modja muss das wirklich auch bedienen, also diese Erwartungen. Das ist auch gut möglich, dass er vielleicht, wenn fachpolitisch nicht liefern kann, dann kann er zumindest dieses Theater liefern. Mhm. Also diese, ich würde nicht Schauprozesse nennen, weil die werden sicherlich schon rechtsstaatlich ablaufen, also aber schon Viktor Orban mit Handschellen und so weiter, das kann noch dazu führen, dass zumindest 1-2 Jahre lang werden die Menschen mit diesem Theater irgendwie doch beruhigt und erst dann wird sich die Frage stellen, ja okay, aber was für eine Steuerpolitik willst du?
Also quasi auch ein bisschen Ablenkungsmethode, genau. Dann könnte das werden. Ja. Was mich zur letzten Frage bringt. Orban haben wir zwar schon kurz erwähnt, aber trotzdem noch einmal die Frage, weil es eben doch so ungewöhnlich ist, dass man ihn jetzt auch ein bisschen anders erlebt, auch in den Interviews, die er teilweise gegeben hat, gibt er sich jetzt fast schon, vielleicht noch nicht reumütig, aber doch, ja, also er sieht ein, dass da viel falsch gelaufen ist und er möchte sich jetzt da verändern, aber er möchte natürlich weiter Oppositionspolitik machen. Dass das schwierig wird und die Frage ist, ob das auch mit der Partei Fidesz sich ob ihn dies lassen, haben wir schon angesprochen. Aber was hast du für einen Eindruck, wie geht es diesem Mann? Also ich fand ja sehr bezeichnend dieses auch Social Media Clickbait Video von Modja, wie er da den Staatspräsidenten besucht hat und man konnte auf einem Balkon Orban völlig hin konzentriert irgendwas lesend sehen. Und Modja hat diesen Moment auch weidlich ausgenutzt für sich. Wie geht es Orban und was hat er jetzt vor?
Also er hat sicherlich vor, in der Politik zu bleiben und als Oppositionsführer weiterzumachen. Er hat angekündigt, er will jetzt viel mehr Bewegung machen, weniger Parteiarbeit, aber dafür braucht er weiterhin die Fidesz zu kontrollieren. Zum Beispiel, das wird auch sehr interessant sein, die neue Fraktion von Fidesz ist sehr klein. Und Orban hat angekündigt, dass er die Liste vollkommen umändern will. Also er will selbst bestimmen, welche Menschen dann die Mandate annehmen dürfen. Also in Ungarn ist es so, einige wurden in Einzelwahlkreisen gewählt. Die haben schon ihre Mandate, aber anderen wurden auf Parteilisten gewählt, wo noch Änderungen möglich sind. Natürlich, also demokratisch wäre es so, dass irgendwann Parteikongress das bestimmt, aber Orban hat schon sehr radikal signalisiert, er alleine wird entscheiden, welche Menschen dann die Mandate in der neuen Fraktion annehmen wollen, weil er eben verhindern will, dass irgendwelche Widerstand oder eine neue Figur neben ihm erscheinen kann. Also der ist jetzt bereit, weiter in Bewegung zu bleiben, Oppositionsarbeit zu leisten, aber in seinen Interviews sieht es so aus, dass er wirklich wahnsinnig müde ist. Mhm. Der hat auch das gemeint, ich bin jetzt sehr müde und jetzt habe ich viel mehr Energie, also in diesem Wahlkampf war wahnsinnig ermüdend für mich und er ist natürlich auch fast 20 Jahre älter als Peter Modja, das muss man auch dazu sagen. Also er wirkt viel mehr müde, aber der meinte, das einzige Fehler, was ich gemacht habe, dass ich nicht erkannt habe, dass die neue jugendliche Generation so blöde ist wegen TikTok und Instagram und Facebook. Mhm. Wir müssen mit denen viel mehr reden. Also so ganz reuerisch ist er nicht geworden. Aber es ist auch, ich denke, für ihn ganz klar, dass es schwierig sein für ihn. Und ich denke, da wird auch Peter Modja ihn wirklich angreifen. Also ich bin ziemlich sicher, dass Peter Modja Viktor Orban nicht einfach als Oppositionsführer tolerieren wird. Sondern er wird alles dafür tun, dass Strafverfahren und so weiter gegen Orban eingeleitet wird. Und Orban vielleicht weiß das auch selber. Also zum Beispiel bei der letzten Wahlversammlung von Viktor Orban, das war noch vor den Wahlen, ich war auch dabei, es ist mit interessiert, Dort hat er seine Rede so beendet: Ich bedanke mich bei euch, dass ihr immer verteidigt habt. Und ich bitte euch, ihr sollt mich auch in der Zukunft immer verteidigen. Also schon vor den Wahlen war er irgendwie doch vorbereitet. Also er wusste die wahren Daten im Vergleich zu den anderen Fidesz-Propagandisten, dass er die Wahl verlieren kann. Und dann braucht eben eine gewisse Bewegung, praktisch nicht nur als Oppositionsführer zu überleben, sondern auch einfach zu überleben. Also nehmen wir an, die Polizei kommt und will Viktor Orbán nehmen, dann kann er doch vielleicht auf eine Demonstration zählen, die dann ihn ganz wortwörtlich verteidigen, schützen können.
Vielen, vielen Dank für diesen Ausblick und fürs Kommen und für die Einschätzung
Gerne.
Zur Ungarnwahl. Danke.
Gerne.
Das war Peter Techet und die Folge von Was wichtig ist am Dienstag. Das komplette Interview gibt es übrigens auch auf YouTube und dort in zwei Teilen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast gern auf der Plattform Ihrer Wahl. Feedback freut uns immer. Schreiben Sie uns also an podcast@diepresse.com. Weiterführende Links zum Thema finden Sie auch in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, sagt Anna Wallner. Machen Sie es gut und auf bald.